Lasst uns gemeinsam einen Bibeltext aufschlagen aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 7. Aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 7. Das wird unser Text sein für die Predigt, die ich überschrieben habe mit dem Thema Freue dich über deinen Gott. Freue dich über deinen Gott. Wir werden uns hier ein Erlebnis des Volkes Israels in Mizpa anschauen. Das zeigt, wie gütig Gott mit seinem Volk umgeht, trotz seiner vielen Verfehlungen. Ja, lasst uns einmal 1. Samuel 7 lesen. Die Vorgeschichte zu Kapitel 7 ist die, dass die Lade Gottes, die Bundeslade, aus dem Volk Israel weggenommen wurde, weil das Volk Israel in Sünde lebte und das Wort Gottes nicht mehr ernst genommen hatte und in einen Krieg mit den Philistern verwickelt wurde. Und dann hatten die Priester die Bundeslade mit in den Krieg genommen, was natürlich nicht half. So wurde die Bundeslade abgenommen von den Philistern und das Volk Israel jämmerlich geschlagen. Aber Gott wachte weiterhin über das Volk Israel und hat die Philister überall dort, wo sie die Lade stehen hatten, fürchterlich geschlagen mit Krankheit, mit ganz dicken Beulen, überall am Körper und mit Tod, sodass sie die Lade immer weggeschoben haben. Und überall, wo sie hinkamen, sind viele Leute gestorben und krank geworden, bis sie irgendwann zu dem Entschluss kommen, jetzt lasst uns mal ganz schnell hier so goldene Mäuse machen und aus Gold Beulen formen, so wie wir sie bekommen haben, und ein Kästchen machen und das als Geschenk mit der Lade Gottes schnell wieder weg zurück nach Israel, damit Gott aufhört, uns zu strafen. Jetzt kam diese Lade Gottes wieder zurück und in dieser Situation befinden wir uns jetzt hier in Kapitel 7. So kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn hinauf und brachten sie in das Haus Abinadabs auf den Hügel und sie heiligten seinen Sohn Eleazar, damit er die Lade des Herrn hütete. Von dem Tag an, da die Lade in Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, bis 20 Jahre um waren. Und das ganze Haus Israel rief wehklagend nach dem Herrn. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach: Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpa, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie nach Mizpa zusammen und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete das Volk Israel in Mizpa, oder die Kinder Israel in Mizpa. Als aber die Philister hörten, dass die Kinder Israels in Mizpa zusammengekommen waren, da zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel. Als die Kinder Israels dies hörten, fürchteten sie sich vor den Philistern. Die Kinder Israels sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zum Herrn, zu unserem Gott zu rufen, dass er uns aus der Hand der Philister errette. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte es vollständig als Brandopfer dem Herrn. Und Samuel schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Es geschah nämlich, während Samuel das Brandopfer darbrachte, da näherten sich die Philister zum Kampf gegen Israel. Aber an jenem Tag donnerte der Herr mit gewaltiger Stimme gegen die Philister und verwirrte sie, sodass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels von Mizpa aus und jagten die Philister und schlugen sie bis unterhalb von Bet-Kar. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und sich und Shen auf, und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen künftig nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister, solange Samuel liebte. Bis hierher. In dieser Predigt möchte ich drei Punkte ansprechen. Der erste Punkt geht um die Errettung, wo ich verdeutlichen möchte, dass Gott selbst den Menschen vor seinem eigenen Zorn rettet. Gott selbst rettet den Menschen vor seinem eigenen Zorn. Der zweite Punkt ist ein Rückblick. Schau auf dein eigenes Leben, schau zurück auf dein Leben und stell dir die Frage, hat Gott bis hierher geholfen? Und als dritten Punkt möchte ich darauf eingehen, dass Erfahrung mit Gott die Hoffnung stärkt. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Gott selbst rettet den Menschen vor seinem Zorn. Wir haben hier in dieser Begebenheit gelesen, dass das Volk Israel ungehorsam gegen Gott war und die Lade von den Philistern weggenommen worden war und jetzt wieder zurückgekehrt war. Und wer aufmerksam gelesen hat, der wird in Vers 2 und Vers 3 festgestellt haben, dass obwohl Gott die Lade wieder zurückgebracht hatte zum Volk Israel, dass das Volk Israel 20 Jahre weiterlebte in der Sünde. Sie haben sich weiter mit dem Götzendienst beschäftigt. Sie haben sich weiter abgegeben mit den Baal, mit den Astarten. Aber gleichzeitig haben sie Wehklage erhoben gegen Gott. Tja, sie wollten von Gott Hilfe haben. Sie wollten von Gott Errettung haben. Aber sie waren nicht bereit, sich zu lösen von ihren Gewohnheiten, von ihrem sündhaften Leben. Sie waren nicht bereit, sich Gott hinzugeben, sich aufzugeben für Gott. Sie waren nicht bereit, sich allein auf Gott zu konzentrieren. Samuel muss sie hart ermahnen und sagen, sie sollen die fremden Götter und Astarten aus der Mitte hinwegtun und ihr Herz auf den Herrn allein richten. Sie haben sich vielen Dingen zugewendet und Gott war eben ein kleiner Teil von allem. Also sie haben ein Leben geführt, das vor Gott wirklich widerlich war. Gott möchte Gott sein. Das hat er schon von Anfang an gesagt. Auch dem Volk Israel in den 10 Geboten. Alleine möchte er ihr Gott sein. Aber sie haben andere Götter neben ihm gehabt. Sie haben ihn nicht geehrt als den einen Gott. Sie haben sich mit anderen wichtigen Dingen in ihren Augen beschäftigt. Und haben diese Dinge als Gott, als Rettung, als Führung, als Leitung angesehen. Sie haben diesen Götzen geopfert und gehofft, dass diese Götzen ihnen helfen. Bei der Ernte, beim Regen, beim Wetter, bei den guten Geschäften, bei dem Beschützen der Stadt und so weiter und so fort. Sie haben ihre Zuversicht nicht allein auf den Herrn gesetzt. Und damit haben sie sich ganz grob gegen Gott versündigt. Denn Gott als der Schöpfer Himmels und der Erde erhebt den Anspruch, alleine Gott zu sein. Er erhebt den Anspruch, dass die Menschheit ihn alleine verehrt und alleine auf ihn hofft und wartet und alleine von ihm Führung erwartet und Wegweisung. Und das hat das Volk Israel grob missachtet. Und wisst ihr, was Gott macht? Er lässt sie 20 Jahre in diesem Dreck. Aber er erbarmt sich anschließend über sie. Er findet einen Zeitpunkt, an dem er das Herz dieser Menschen erreicht. Und er lässt Samuel das Volk zusammenrufen in Mizpah. Samuel hätte ja auch schon vor 20 Jahren das machen können. Hat er aber nicht. weil Gott die Situation so gelenkt hat. Nach 20 Jahren hat Gott den Samuel dazu befähigt und aufmerksam gemacht, dass er das Volk zusammenruft in Mizpah, denn Gott hatte eine besondere Aktion vorbereitet. Die Philister, die vorher die Lade Gottes geklaut hatten und dann in voller Angst wieder zurückgegeben hatten, die haben nämlich vom Berg aus beobachtet, was mit der Lade geschieht, als sie die zurückgegeben haben. Als sie gemerkt haben, okay, jetzt ist die Lade sicher in den Händen der Kinder Israel, dann sind sie wieder weggezogen. Aber die Philister waren nicht fertig mit dem Volk Israel. Sie haben auf eine Gelegenheit gewartet, sie wieder anzugreifen. Und Gott hat diesen Unmut der Philister, der wieder 20 Jahre gegärt hat in ihnen, der wieder hochgekommen ist, der in ihnen wieder zu einem Plan, zu einem Ziel geführt hat, das Volk Israel wieder anzugreifen. Er hat das genutzt und hat eine Situation vorbereitet, in der auf der einen Seite das rufende, schreiende Volk Israel ist, das endlich von Gott errettet werden will, und auf der anderen Seite die gesteigerte Bosheit der Feinde. Der lässt das zusammentreffen in Mizpah. Das Volk kommt zusammen, um sich Gott hinzugeben, um all diese bösen Dinge wegzulassen, die Götter beiseite zu lassen, die Astarten wegzulassen. Und im Hinterhalt kommen schon die Feinde. Sie schleichen sich an. Und als sie schon ganz nah dran waren und angreifen wollten, hat das Volk Israel das bemerkt und fürchterlich Angst bekommen. Eigentlich wollten sie ja auch davon befreit werden, von den Feinden. Aber jetzt sah es gar nicht danach aus. Ich bin davon überzeugt, dass Gott hier die Situation sehr, sehr weise kreiert hat, um sowohl die Philister zu strafen, als auch das Volk Israel zu erhören. Gott kommt mit seiner Hilfe nie zu spät. Jemand sagte mal, er kommt spätestens rechtzeitig. Das bleibt mir so im Ohr sitzen, das ist einfach genial. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und so hat er sich auch hier den Kindern Israel gegenüber gezeigt, dass er alles im Griff hat. Aber sie haben es nicht im Griff. Das sollten sie verstehen. Sie haben die Bundeslade zuerst an die Philister verloren, dann haben sie 20 Jahre im Leid gelebt. Und jetzt, wo endlich die Befreiung vor ihnen stand, jetzt haben die Philister sie erst recht überrascht, zu einem günstigen Moment sie alle zu schlagen. Jetzt, wo sie alle nach Mizpah zusammenkamen, sie alle auf einem Haufen waren, hatten die Philister ein leichtes Spiel. Sie müssten nicht in die Dörfer ziehen und die Leute in ihren Kellerverstecken rausholen, sie nicht in den Bergen jagen, nicht in irgendwelchen Schluchten und Höhlen, sondern die waren alle hübsch versammelt auf einem großen Platz. Eine wunderbare Beute aus Sicht der Philister. Aber genau diese Situation nutzt Gott, um ihnen zu zeigen, hört mal, ihr seid voll ausgeliefert. Aber ich werde euch erretten. Und Gott hat einen ganz gewaltigen Donner losgelassen. In Form eines Donners hat er gesprochen zu den Philistern, sodass sie so einen Schrecken bekommen haben, dass sie in die Flucht geschlagen wurden. Anstatt anzugreifen, sind sie weggelaufen. Und das Volk Israel mit ihren Männern konnten hinterherlaufen und sie besiegen. Künftig war erstmal Ruhe. Gott zeigt hier dem Volk, dass er die Rettung in der Hand hat, nicht sie. Wenn sie selbst versuchen, auch mit frommen Methoden, die Bundeslade zum Beispiel mitzunehmen, den Priester mit aufs Schlachtfeld zu nehmen und so weiter, auch mit frommen Methoden werden sie nicht ans Ziel kommen. Sie werden die Schlacht nicht gewinnen. Nur wenn Gott selbst eingreift, dann ist die Schlacht gewonnen. Und das hat er hier gezeigt. Gott, der Allmächtige, der den Menschen vor seinem Zorn rettet. Und ich finde, diese Begebenheit ist eine sehr schöne Veranschaulichung deiner eigenen Rettung von den Sünden. Obwohl du immer wieder Gottes Eingreifen in deinem Leben gesehen hast oder vielleicht auch in dem Leben anderer Menschen bemerkt hast? Hast du vielleicht auf deine Unabhängigkeit bestanden? Ich schaffe das ohne Gott. Wozu soll ich mein Leben Gott unterordnen? Mir sind andere Dinge wichtig. Ich möchte meinen Lebensstil doch nicht aufgeben. Ich möchte ihn doch nicht verändern. Ich möchte doch nicht nur für Gott leben. Ich habe doch auch meine Wünsche und Ziele. Und was du letzten Endes gemacht hast, du bist deinem Lieblingsgötzen gefolgt, der deinen Namen trägt, nämlich deinem Ich. Und hast Gott damit ganz gewaltig verunehrt. Stehst damit ganz tief in der Schuld vor Gott, weil du einen anderen Gott verehrst neben dem himmlischen Gott. Weil du einem Götzen hinterherläufst, der genauso aussieht wie du, der genauso heißt wie du. Das ist dein Ich. Tja, vielleicht hast du auch schon versucht, dich aus diesem Dilemma zu befreien. Aber du kommst von deinem Ich nicht los. Wisst ihr, Paulus hat auch einmal von diesem Problem geschrieben. Er sagt das so, wer will mich elender Mensch, wer will mich davon erlösen? Wer will mich davon befreien? Ich kann zu Hause gerne Römer 7 lesen, da findet ihr das sehr schön beschrieben von Paulus. Und wisst ihr, welche Lösung Paulus gefunden hat? Er sagte, Gott ist es, der in Jesus Christus die Errettung findet oder die Errettung bewirkt. Gott selbst tut es in Jesus Christus. Und das ist etwas, was das Volk Israel damals lernen musste. Sich voll auf Gott zu konzentrieren und nicht auf andere Hilfestellungen, auf andere Götzen, die was Tolles bewirken könnten, meinten sie. So musst du es lernen, von allem anderen abzusehen und allein deinen Blick auf Gott zu richten. Allein Gott kann dich retten von deiner Sünde. Es ist nur Gott. Du selbst ziehst dich nicht an deinem Bart aus dem Sumpf. Das kannst du nicht. Aber Gott kann dich erretten und Gott kann dich von deiner Sünde befreien und dich in seine Geborgenheit aufnehmen. Willst du das? Einige unter uns haben Gott sei Dank diese Erfahrung schon gemacht, dass Gott sie errettet hat aus der Sünde, dass Gott sie befreit hat. Sie haben diesen wunderbaren Gott, der sich in seiner Majestät zeigt, in Jesus Christus, haben sie schon erlebt. Haben sie schon verstanden, dass sie in Gott die Errettung haben. Sie haben vor Gott ihr Herz ausgeschüttet, so wie die Israeliten damals sinnbildlich das Wasser ausgegossen hatten vor Gott. Einige von uns haben das schon erlebt, was es bedeutet, sich dem himmlischen Vater auszuliefern und haben ihm alles bekannt, was an Sünde an ihnen klebte, ihr ganzes sündiges Wesen. Und weißt du, was Gott versprochen hat, wenn du ihm seine Sünden bekennst? Okay, ihr könnt nachschlagen zu Hause. 1. Johannesbrief, Kapitel 1 und Kapitel 2 ist auch noch sehr schön. Er hat versprochen, wenn du deine Sünden bekennst, dass er treu und gerecht ist und dir alle deine Sünden vergibt und dich heilt von aller Ungerechtigkeit oder dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Haben wir nicht einen großartigen Gott? Er tritt in unser Leben und zeigt uns den Weg der Errettung. Er überlässt uns nicht unserer eigenen Dummheit oder unserer Verblendung, dass wir meinen, wir sind klug und kriegen das irgendwie nicht hin. Er selbst erniedrigt sich, schickt seinen Sohn auf diese Welt und tritt in dein Leben und in mein Leben. Er zeigt sich uns und er sorgt dafür, dass der Feind in die Flucht geschlagen wird und wir Befreiung erhalten. Er befreit uns durch das Erlösungswerk seines Sohnes von der Sündenschuld, von der Schuld, die wir vor Gott haben, für die wir eigentlich auch ewig bestraft werden müssten. Aber er legt diese Strafe seinem Sohn auf und gibt uns Befreiung. Das tut er von sich aus. Nicht, weil wir das verdient hätten. Wir waren genauso verkehrt wie das Volk Israel. Genauso verstrickt in Sünde und ablehnend Gott gegenüber. Ja gut, vielleicht ein bisschen noch ein Teil von Gott in meinem Leben. Ein bisschen Religiosität, ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen an Gott glauben, ein bisschen in der Bibel lesen. Aber eigentlich haben wir unserem dicken Ich als Götzen gedient. Und haben Gott eine riesengroße Unehre zugefügt. Und diese Schuld hat Jesus Christus durch seinen Tod auf sich genommen. Hat uns davon befreit und wir dürfen jetzt in der Gegenwart Gottes stehen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Schau zurück auf dein Leben und überlege, wie Gott in deinem Leben aufgetreten ist. Hat Gott dir bisher geholfen? Du hast dein Leben Jesus Christus übergeben. Du hast reinen Tisch gemacht vor Gott. Du hast bekannt, dass Jesus Christus dein Herr ist. Du hast dich ihm anvertraut, voll und ganz. Du hast dein Leben vor ihm ausgegossen, wie die Israeliten damals das Wasser vor Gott. Du hast dich ganz Gott hingegeben. Aber gab es nicht oft Situationen in deinem Leben, wo du doch wieder in die Sünde getappt bist? Wo du nachgegeben hast, dem Reizen des Fleisches? Und hat Gott dann nicht vergeben? Hat Gott nicht in seiner Güte und seiner Weisheit dir genau dieses Problem gezeigt, diese Sünde aufgedeckt in deinem Leben und dir Vergebung geschenkt? Er hat dich nicht laufen lassen in den Sumpf der Sünde, sondern er hat dich wieder aufgerichtet. Stimmt's? Wie oft ist das denn schon passiert? Also ich kann es von meinem Leben sehr, sehr, sehr oft bezeugen, dass es so war. Ich glaube, jeder, der mit Jesus Christus lebt, wird das bekennen können, dass ihm oft Fehler passiert sind und er Vergebung von Jesus Christus bekommen hat. Vielleicht hast du auch schon erlebt, dass Gott dir schon ziemlich lange hinterhergeht wegen irgendeiner Sache. Dass er dich geduldig immer wieder in geeignete Situationen geführt hat, damit du endlich mal das lernst, was du lernen sollst. Das kann bei jedem sehr unterschiedliche Dinge sein. Der eine hat eine Vorliebe für Faulheit. Der andere hat eine Vorliebe, überall seinen Mund aufzumachen und seinen Senf dazu zu geben. Egal, ob andere dadurch verletzt werden oder nicht. Er ist vorlaut. Der Nächste kommt nicht klar damit, dass andere mehr haben als er selbst, sind neidisch, gönnen dem anderen nichts und so weiter und so fort. Das können viele Dinge sein. Wenn du zurückschaust auf dein Leben bis heute, wirst du merken, dass der Herr dich immer wieder an der Nase gepackt hat. Und immer wieder hingewiesen hat auf solche Dinge. Dass er dich nicht einfach hat fallen lassen. Das ist die Güte unseres wunderbaren Gottes. Und darüber können wir uns wirklich freuen, dass wir so einen Gott haben, der uns herauszieht aus dem Schlamm der Sünde. Er selber, das war sein freier Wille, uns zu erretten. Wir haben ihn nicht dazu gezwungen. Wir haben auch kein Recht dazu. Er hat es von sich aus gern gemacht. Und jetzt führt er uns weiter und lässt uns nicht allein. Wir schauen zurück, so wie damals Samuel mit dem ganzen Volk Israel und müssen feststellen, der Herr hat geholfen. Es war der Herr in meinem Leben, der gewirkt hat. Denke vor allem an die vielen kleinen Situationen und an die großen Situationen in deinem Leben. Hat Gott nicht ganz oft schon dir gezeigt, dass er dein Gebet erhört, als du gebetet hast um einen Ausbildungsplatz, als du gebetet hast um einen Studienplatz, um einen Arbeitsplatz, eine Wohnung, ein Haus oder ein Grundstück. Oder du hast gebetet für einen Ehepartner. Du hast vielleicht gebetet um Kinder und dann später um Weisheit, diese Kinder zu erziehen. Wenn du dich an alle diese Situationen und noch viele andere erinnerst, denk drüber nach. Hat Gott nicht da in seiner Weisheit seine Hand mit dem Spiel gehabt und dich geführt? Gott arrangiert auf wunderbare Weise alltägliche Situationen in unserem Leben, die dazu dienen sollen, dass wir ihn kennenlernen. Die dazu dienen sollen, dass wir seine Führung und seine Gnade wahrnehmen sollen. Dass uns die Augen aufgehen und wir merken, hoppla, das ist ja kein Zufall. Und das habe ja auch nicht ich jetzt alles zustande gebracht. Das sind noch Millionen von Faktoren, die hier eine Rolle spielen, und die hat alle irgendwie Gott auf wunderbare Weise zusammengeführt. Und ich muss mich wundern, wie Gott das geführt hat. Ich glaube, wir werden oft zu diesem Schluss kommen, wenn wir Situationen unseres Lebens beleuchten. Und das sollte uns dazu führen, dass wir ihm danken. Weil Gott möchte nämlich, dass wir erkennen, dass er mit uns ist. Und wenn wir das erkennen, dass er mit uns ist, dann können wir auch mit ihm leben. Lasst uns darüber nachdenken, wie Gott seine Hand in deinem und ich in meinem Leben, wie Gott seine Hand da mit dabei hat, wie Gott mit dir lebt. Und wenn wir das erkennen, dann können wir auch mit ihm leben. Dann können wir die Situationen ganz anders bewerten. Dann können wir versuchen, eine Situation aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten und ja, den Sinn darin zu sehen. Paulus sagt das einmal so. Ich zitiere mal Paulus. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Jetzt kommt's. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und somit sind wir beim dritten Punkt. Die Erfahrung mit Gott stärkt unsere Hoffnung. Gott lässt uns immer wieder in Situationen hineinkommen, in denen wir ihn ganz klar erkennen. Und indem wir ihn erkennen, können wir die Erfahrung mit ihm auch ganz bewusst wahrnehmen. Das sollte uns ermutigen, dass wir noch viel mehr auch die kleinsten Einzelheiten unseres Lebens begutachten und suchen, ob wir Gott darin erkennen können. Denn alle diese Erfahrungen mit Gott, die festigen uns und die stärken uns, sodass wir auch in den Zeiten, wo eine Not ist, uns freuen können auf den Tag seiner Hilfe. Es ist ein guter Tipp, die Geschehnisse in deinem Leben möglichst aus dem Blickwinkel Gottes zu beleuchten oder zu betrachten. Und Gottes Blickwinkel ist der, er möchte seine Ehre vergrößern, möglichst hochhalten. Er möchte seine Ehre maximieren. Er möchte möglichst viel Ehre bekommen. Und in diesen Situationen, die er für uns darstellt, so wie damals beim Volk Israel in der Begegnung mit den Philistern, da wollte er, dass seine Ehre zum Ausdruck kommt. Nicht die Ehre des Volkes, die Weisheit der Krieger aus dem Volk Israel und so weiter und so fort. Nicht die Dummheit der Philister, sondern seine Ehre. Und wenn wir aus dieser Perspektive unser Leben und die Geschehnisse in unserem Leben beleuchten, dann werden wir auch Situationen, die aus unserem Blickwinkel schwierig sind, anders wahrnehmen können. Aus der Perspektive von Gott kann uns klar und deutlich werden und sollte uns deutlich werden, dass Gott gerade im Begriff ist, mit mir etwas zu tun, damit seine Ehre vergrößert wird. Er gibt mir gerade in der Situation eine Gelegenheit, seine Ehre groß zu machen. Ich kann überlegen, wie ich reagieren soll auf etwas Schwieriges, auf etwas Gutes, auf etwas Freudiges, auf etwas Trauriges. Und je nachdem, wie ich damit umgehe, kann ich Gottes Ehre vermindern oder vergrößern. Und Gott möchte, dass wir ihn erkennen, damit auch wir aus seinem Blickwinkel die Gelegenheiten nutzen, seine Ehre zu vergrößern. Ich habe einen Vorschlag. Schreib doch am Ende des Tages einmal deine Beobachtungen auf, was du mit Gott erlebt hast, an diesem Tag. Was alles Gott in deinem heutigen Tag bewirkt hat. Überleg, wo hast du Gottes Hand erkannt? Ich glaube, du wirst staunen, wie viel Gott in deinem Leben tut. Manchmal ist uns das gar nicht so richtig bewusst, weil wir oft den Blickwinkel auf uns selbst gerichtet haben. Ja, heute war es schlecht für mich, heute hat der nicht für mich gestimmt und heute habe ich da nicht den Erfolg gehabt und hier hat es wehgetan und da ist es misslungen und so weiter und so fort. Das sind oft so, ist so diese Ich-Perspektive. Lass uns mal den anderen Blickwinkel einnehmen und überlegen, wo hat Gott mir heute Situationen gegeben, an denen er seine Ehre groß machen wollte? Wo habe ich seine Hand erkannt? Also das kann sehr hilfreich sein, darüber nachzudenken. Und wenn du dann erkennst, wie Gott dich in seiner Liebe führt, dann wirst du auch in Bedrängnissen einfacher durchstehen können. Und weißt du warum? Weil Gott dich in der Hoffnung auf ihn trainiert. Das ist ein richtiges Training, das Gott mit mir und mit dir durchmacht. Wir sollen immer mehr Vertrauen auf Gott setzen können. Und das lehrt er uns in den verschiedensten Situationen. Und wie geduldig wiederholt er manchmal die Unterrichte mit uns, weil wir es doch immer nicht verstanden haben. Okay, die Unterrichte sind nicht immer ganz einfach. Das ist so. Aber Gott ist geduldig und geht uns nach und lässt uns nicht fallen. Ja, und das Wunderbare ist, dass du eines Tages nicht nur zurückblickst auf dein Leben und Gott dafür dankst, was er alles getan hat, sondern dass du auch in die ungewisse Zukunft schaust und Gott auch schon dafür voller Vertrauen danken kannst, was seine bevorstehende Führung sein wird. Das ist die Hoffnung, die nicht zuschanden werden lässt. Die Hoffnung, die Gott uns in seinem Sohn gibt. Ich möchte abschließen mit dem Vers aus 1. Samuel 7, Vers 12. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpah und Shen auf und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Ist nicht für dich jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, an dem du Gott dafür die Ehre gibst? Der Zeitpunkt, an denen du dich erneut ganz bewusst unter Gottes Führung und seine gnädige Hilfe stellst? Der Zeitpunkt, an dem du neuen Mut fasst und sagst, Gott hat mich bis hierher gebracht. Herr, hier hast du mich. Nimm mich und gebrauche mich zu deiner Ehre. Denn ich habe einen wunderbaren Gott, über den ich mich von Herzen freue. Amen.